Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. In München gibt es neue Rekordmieten. Jetzt fordert Münchens Oberbürgermeister einen alternativen Mietspiegel, um die Preisspirale zu durchbrechen. Ein Thema bei Deutschland heute. Außerdem Windenergie, ja gerne, aber bitte keine Strommasten. Hessens grüner Wirtschaftsminister protestiert gegen eine Hochspannungsleitung quer durchs Land. Und wir beleuchten den Streit der GroKo um das neue Klimaschutzgesetz im Vorfeld der großen Klimaschutzdemonstration morgen. Auf den Wind ist Verlass und deshalb können große Windparks an der Nord- und Ostseeküste viel Strom liefern. Dieser Strom soll verstärkt nach Süddeutschland transportiert werden, weil dort in den nächsten Jahren die letzten Atommeiler vom Netz gehen werden. Klingt gut, aber Windenergie finden alle prima, nur 100 Meter hohe Strommasten, die will keiner vor der Haustür haben. Deshalb gibt's immer wieder Proteste entlang der geplanten Trassen. Gerade ist Hessens grüner Wirtschaftsminister sauer. Eine große Hochspannungsleitung des Betreibers TenneT könnte künftig quer durch Hessen, anstatt wie ursprünglich geplant, durch die bayerische Rhönlandschaft gebaut werden. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau verfolgt die Debatte. Herr Fittgau, was bringt die Hessen auf die Barrikaden? Herr Fittgau?
Auf die Barrikaden bringt sie das tatsächlich. Ja, hallo, ich höre Sie. Hallo?
Genau, hallo. Es gab so einen Aussetzer, aber nicht. Reden Sie weiter.
Okay, ich versuch's nochmal. Also die Hessen bringt auf die Barrikaden vor allen Dingen den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, dass wirklich quer durch Südhessen eine Stromleitung geführt werden soll, die ganz neue Masten braucht, einen zweiten Mastenstrang neben einem bereits bestehenden und auch eine Verstärkung der Leitungen. 140 Kilometer, das quer durch Hessen, obwohl eine Strecke, die direkt von Osthessen weiter in den Süden Richtung Bayern gehen würde, kürzer wäre und schneller an den Punkt gelangen könnte, wo ein ehemaliges Atomkraftwerk ist, nämlich in Grafenrheinfeld bei Schweinfurt. Und das war eigentlich die ursprüngliche Planung, die beste Planung auch für den Netzbetreiber. Doch jetzt liegen eben auch Pläne vor, dass man quer durch Hessen geht. Der Hintergrund ist, dass Bayern natürlich protestiert. Es gibt viele Bürgerinitiativen in der Rhön, längs der Trasse, der geplanten Trasse, die sagen, wir wollen diese Masten nicht durch die schöne Rhön haben, durch das schöne Franken Richtung Süden. Nee, bitteschön, bleibt in Hessen mit euren Strommasten. Das ist der Hintergrund dieser Proteste.
Nun ist der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir ja ein Grüner. Wie muss ich das jetzt verstehen? Ist er gegen die Energiewende?
Nein, das ist er nicht, aber er hat natürlich auch viele Grüne, die gegen diese großen Masten stehen. Auch die Umweltverbände, beispielsweise BUND und andere, die sagen, nein, wir brauchen dezentrale Lösungen für die Energiewende, nicht große Überlandleitungen, Stromautobahnen von der Küste Richtung Süden. Das ist nicht die Lösung, sagen eben auch viele Grüne und viele Umweltschützer. Das ist das Problem, in dem bei dieser Planung die Grünen auch stecken, ähnlich wie eben auch bei großen Windkraftanlagen, dass eben ganz viele Naturschützer da auch nicht so begeistert sind. Und das ist, glaube ich, der Spagat, dass eben die Grünen in Hessen und anderswo machen müssen, dass die einerseits für die Energiewende sind, für die Abschaltung der Atomkraftwerke ja auch geworben haben. Und jetzt müssen sie aber eben auch die entsprechende Infrastruktur schaffen. Das ist ein großes Problem seit Jahren. Das zeigt sich hier wieder an diesem aktuellen Konflikt zwischen Hessen und Bayern.
Geplant wird diese Trasse ja aber durch den Netzbetreiber TenneT. Und TenneT hatte sie, also diese Variante quer durch Hessen, ohnehin als die schlechtere gesehen. Ist das jetzt gut für Hessen? Also gibt es gute Chancen, dass es nachher dann doch durch Bayern geht?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, Frau Hennen, weil jetzt heute treffen sich ja die Minister bei Herrn Altmaier, dem Bundeswirtschaftsminister in Berlin. Auch die thüringische Ministerin, Wirtschaftsministerin ist dabei. Man diskutiert nochmal diese Pläne, die der Netzbetreiber vorgelegt hat. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich die Stimmen richtig verstehe, auch gerade des bayerischen Wirtschaftsministers Aiwanger, der ja von den Freien Wählern ist, der sagt, ich bin sowieso grundsätzlich gegen diese Stromautobahnen. Er vertritt eben sozusagen eine dezentrale Lösung für Bayern, möchte dann lieber nochmal ein stillgelegtes Gaskraftwerk in Gang setzen, bevor sozusagen alles aus regenerativen Quellen dann kommt. Also in diesem Konflikt steckt Bayern und ich sehe nicht, dass die Hessen sich dann diese Leitung quer durch Südhessen legen lassen mit neuen Masten oder einer zweiten Leitung neben alten Masten, die ja teilweise, Sie haben schon gesagt, sehr, sehr hoch sind. 100 Meter werden sie wohl nicht werden, aber 48 bis 70 Meter hoch, quasi durch dicht besiedeltes Gebiet Richtung Frankfurt, Richtung Südhessen. Das ist ein Problem und ich glaube, also ehrlich gesagt meine ich, dass dieses Dilemma nicht so leicht zu lösen ist. Ich vermute mal, dass diese Leitung, so wie sie jetzt von den Netzbetreibern vorgesehen ist, quer durch die Rhön oder eben durch Südhessen, dass diese Leitungen so nicht kommen werden.
Also die Bayern lassen durchblicken, sie bräuchten den Strom überhaupt nicht. Sie bräuchten die Trasse überhaupt nicht. Sie hätten ihr Gaskraftwerk, wenn ich das richtig verstanden habe. Damit setzen sie aber auch den Betreiber TenneT ein bisschen unter Druck.
Ist richtig. TenneT hat die Aufgabe gehabt, auch für die Politik diese Planungen zu machen. TenneT hat gesagt, die direkte Linie quer durch die Rhön Richtung Schweinfurt, Richtung Grafenrheinfeld, das wäre die beste technische Lösung. Die zweitbeste Lösung wäre diese durch Südhessen Richtung Rhein-Main-Gebiet. Das hat TenneT schon so gesagt. Und jetzt steht aber eben auch die Position Bayerns dagegen, die sagt, wir brauchen vielleicht keine dieser beiden Trassen. Das ist sozusagen die Gemengelage. Hintergrund ist einfach, dass viele Umweltschützer und eben auch die Bayerische Landesregierung insgeheim darauf setzen, dass man eben doch durch eine Energiewende mit Gas eben für eine Zwischenzeit so vorankommt, auch mit dezentralen Energien, dass man diese großen Überlandleitungen gar nicht braucht. Der Wirtschaftsminister Aiwanger in Bayern sagt, die Norddeutschen und die Ostdeutschen werden diese Energie von der Nordsee und von der Ostsee, von den großen Windparks selber brauchen, wenn sie die Kohlekraftwerke abschalten. In den nächsten Jahrzehnten brauchen sie ihre Energie selbst im Norden und wir müssen in Bayern dafür sorgen, dass wir unsere eigene Lösung finden. Das ist die Position in Bayern. Und ich glaube, da sieht man einfach, wie schwer da eine gemeinsame Linie für alle Beteiligten zu finden ist.
Es bleibt also spannend. Zwischen Bayern und Hessen gibt es Zoff wegen einer Hochspannungsleitung. Ludger Fittgau war das mit Einzelheiten und die Aussetzer in der Leitung bitte ich zu entschuldigen. Wohnen in München ist teuer. Mit bis zu 30 Euro pro Quadratmeter Miete steht die bayerische Landeshauptstadt bundesweit an der Spitze. Seit langem macht der Münchner Mietverein den Mietspiegel der Stadt für die wachsenden Quadratmeterpreise verantwortlich. Heute Vormittag wurde nun der neue Mietspiegel vorgestellt und wartete mit neuen Rekordmieten auf. Münchens Oberbürgermeister will nun mit einem alternativen Mietspiegel die Preistreiberei unterbinden. Susanne Lettenbauer berichtet.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde die heutige Sozialausschusssitzung.
Wohl selten waren so viele junge Münchner als Zuschauer bei einer Ausschusssitzung im Rathaus. Der Mietspiegel sorgt seit Wochen für wachsende Diskussionen und Unmut in der Landeshauptstadt. Ist der Mietspiegel tatsächlich richtig oder treibt er nur die Mieten künstlich in die Höhe? Grund der Skepsis: Aufgrund einer Bundesregelung von 1992 dürfen bundesweit nur die Neuvermietungen und Mieterhöhungen der vergangenen 4 Jahre erhoben werden, empört sich die Stadt. Ganz vorn Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sozialreferentin Dorothee Schiwi.
Das ist etwas, was wir für sehr, sehr schwierig halten, weil es aus unserer Sicht keine echte Durchschnittsmiete darstellt. Und insofern gibt es da ja immer wieder den Appell an den Bundesgesetzgeber, uns andere Möglichkeiten zu verschaffen.
Ab heute können sich Münchner Hausbesitzer und Vermieter also an dem neuen Mietspiegel orientieren. Gut 30.000 Mieterinnen und Mieter wurden befragt. 70% lehnten eine Auskunft ab. Der Mietzins stieg bei Neuvermietungen um satte 7,8% auf 13,48 €. Bei Bestandsmieten um 3,8% auf 10,92 €. Blödsinn, meint der Mieterverein Unisono zum Hausbesitzerverein Haus und Grund. Die neuen Zahlen werden den Druck auf Mieter wieder massiv erhöhen, kritisiert Volker Raststätter, Münchner Mieterverein.
Wir halten den Mietspiegel bzw. die Erhebung, dass nur die Mieterhöhung der letzten 2 Jahre und die Neuvermietung der letzten 2 Jahre eingehen, natürlich für falsch. Das ist kein Spiegel, das ist ein Spiegel der Erhöhung der letzten 2 Jahre und deshalb ist der auch so extrem hoch, liegt weit über der Inflationsrate.
Die Stadt sei absolut nicht glücklich generell über den Mietspiegel, so OB Dieter Reiter. München muss sich aber, wie alle deutschen Städte, an die Vorgaben aus Berlin halten. Eine Pattsituation. Deshalb gibt es für München nun einen alternativen echten Mietspiegel, so Oberbürgermeister Reiter. Das Sozialreferat ist beauftragt, ab sofort alle Mieten in die Erhebung mit einzubeziehen. Erste Ergebnisse erwartet man in einem Dreivierteljahr. Reiter geht davon aus, dass
letztlich damit die Mieten entweder sinken oder zumindest deutlich langsamer steigen, weil der Basiswert deutlich niedriger ist. Das ist meine Grundhoffnung und ich glaube, das ist Auftrag der Politik, nicht nur in München, sondern in der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Mieterinnen und Mieter auch weiter in unserem Land vernünftig leben können.
Im Münchner Büro des Statistikprofessors Göran Kauermann kann man den Vorstoß des Oberbürgermeisters nachvollziehen. Hier wurde gemeinsam mit dem Umfrageinstitut Kantar TNS der neue Mietspiegel 2019 erstellt.
Was Herr Reiter vorhat, bringt Licht ins Dunkel, um es mal so zu sagen. Ja, das mag hilfreich sein und sinnvoll sein und auch vielleicht für Herrn Reiter dann hilfreich sein, dass die politische Debatte an der Stelle mit quantitativem Zahlenwerk dann auch zu untermauern. Also insofern ist das eher zu begrüßen.
Widerspruch erhält der Vorstoß von Oberbürgermeister Reiter von Steffen Sebastian vom Forschungsverbund Immobilien- und Kapitalmärkte an der Uni Regensburg und Mitinitiator der Berliner Mietspiegelkommission. Mietspiegel könnten generell nicht für Mieterhöhungen verantwortlich gemacht werden, betont er. Sie seien ein politischer Kompromiss. Selbst wenn mehrere deutsche Städte sich entscheiden würden, einen eigenen alternativen Mietspiegel zu entwickeln, maßgeblich sei immer noch das Bundesgesetz, so Kauermann.
Na, solange der echte Mietspiegel letztendlich keine politische, also sozusagen seine kleine juristische Relevanz hat, wird sich nicht großartig was ändern. Nicht? Das, was da rauskommt, hat keine juristische Untermauerung. Insofern sehe ich da jetzt keine Gefahr. Wenn die Kommunen das alle machen wollen, herzlich gerne. Und es mag dann vielleicht eine Abstimmung mit Füßen geben, die wiederum zu einer politischen Änderung führt. Aber per se hat das jetzt erstmal keine juristische Bewandtnis.
Der Mietspiegel erbost nicht nur Mieter, sondern auch die fairen Vermieter. Hausbesitzer Wolfgang Fischer hat die Mieten für seine Bewohner aufgrund des Wahnsinns extra eingefroren und sieht den Zwang, sich an die Vorgaben halten zu müssen, gar nicht ein.
Das ist eine Frechheit, weil ich kann doch nicht Leute, mit denen ich jahrzehntelang beieinander bin, sagen, sieh, da ist jetzt die Miete überall gestiegen um so und so viel 100%. Das mache ich mit meinen Leuten. Also das kann ich nicht. Was ist denn das? Da komme ich nicht mit.
Susanne Lettenbauer über einen alternativen Mietspiegel für München. Schulboykott in fast 100 Ländern und auf allen Kontinenten. Dazu ruft die Klimaschutzaktion Fridays for Future für morgen auf. Allein in Deutschland wird es mehr als 180 Klimastreiks geben. Inzwischen haben sich auch Eltern und Wissenschaftler den streikenden Schülern angeschlossen und fordern, die junge Generation in ihrem Kampf für den Klimaschutz zu unterstützen. Was aber tut die GroKo in Berlin? Sie streitet erbittert über ein neues Klimaschutzgesetz. Schon lange stehen Union und SPD im Ruf, die Umweltpolitik vernachlässigt zu haben. Barbara Schmidt-Matern mit Einzelheiten.
Ein Freitagmorgen vor knapp 2 Wochen in Hamburg.
Moin!
Mit fast stoischer Ruhe steht Greta Thunberg vor tausenden jungen Demonstranten auf dem Hamburger Rathausmarkt.
I am very proud to stand with you here today in Hamburg.
Die 16-jährige Schwedin ist stolz, an diesem kalten Vormittag mit dabei zu sein. Ihr Hamburger Schüler habt Geschichte geschrieben, ruft Thunberg.
You, the German students, have made history and you should be very proud of yourselves.
Seit Wochen motiviert die Umweltaktivistin junge Menschen, gegen den Klimawandel auf die Straße zu gehen. Am morgigen Freitag werden Jugendliche weltweit demonstrieren, denn die Politiker, meint Thünberg, die würden ja nichts tun.
For way too long, the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis.
Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen,
sagt selbst die Kanzlerin. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobt die Schülerdemos. Beide jedoch weichen der Frage aus, ob man für den Klimaschutz die Schule schwänzen darf. Dabei gab es mal Zeiten, in denen zumindest Angela Merkel deutlich Stellung bezog.
Ich denke, dass wir uns bestärkt fühlen darin, dass wir die menschlichen Ursachen des Klimawandels energisch bekämpfen müssen.
Fast 12 Jahre alt ist dieser Appell der ehemals sogenannten Klimakanzlerin. Im Sommer 2007 reiste Merkel mit ihrem damaligen Umweltminister namens Sigmar Gabriel nach Grönland. Die Reise ins Eis sollte ein Fanal sein für mehr Klimaschutz. Es dauert jedoch ganze 10 Jahre, bis Merkel schließlich ankündigt:
Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.
Da steckt Merkel mitten im Bundestagswahlkampf 2017. Eigentlich wollten Union und SPD die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen um 40% unter den Wert von 1990 drücken. Doch der Ankündigung folgten keine Taten.
Wir haben offensichtlich in diesem Bereich eine Umweltministerin, die nichts darf. Wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die nicht will. Und wir haben einen Verkehrsminister, der nichts kann.
So spottet jetzt Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt rechtzeitig zum ersten Jahrestag der schwarz-roten Koalition.
Ja, es stimmt. Diese Koalition hat offen eingestanden, dass es eine Lücke zur Erreichung unserer Klimaschutzziele 2020 gibt und dass wir sie trotz der Bemühungen der vergangenen Jahre nicht geschlossen haben.
Die schlechten Nachrichten ließ Merkel im Herbst vom Koalitionspartner SPD verkünden. Doch jetzt macht Umweltministerin Svenja Schulze aus der Not eine Tugend. Zum Ärger vor allem der Union legte sie jüngst den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vor.
Ich bin mir sicher, dass auch die Unionsparteien wollen, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen und dass sie mithelfen werden, dass wir das richtige Gesetz dafür auf den Weg bringen.
Rechtlich möchte Schulze regeln, wie viel Treibhausgas etwa der Verkehrs-, der Bau- und der Wirtschaftsminister einsparen müssen, damit Deutschland seine Klimaschutzziele künftig einhält. Ein Klimarat soll das Ganze kontrollieren. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus schäumte zunächst.
Was uns auch nicht gefällt an diesem Gesetzentwurf, ist, dass da auch noch so ein Zentralkomitee für Klimaüberwachung eingesetzt werden soll. Das muss das Parlament machen.
Fraktionskollege Georg Nüßlein schimpft gar über die drohende Planwirtschaft aus dem Umweltministerium. Vor allem fordert die Union von Finanzminister Olaf Scholz mehr steuerliche Anreize für den Klimaschutz. Doch der SPD-Vize nennt bislang keine Details.
Wenn wir das alles auf die richtige Weise tun, dann kann das sogar sein, dass Deutschland auch wirtschaftlich davon profitiert, dass es in Sachen Umwelt- und Klimapolitik dann an der Spitze steht.
So Scholz gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Klimaschutz sei auch eine soziale Frage, betont die SPD. Eine deutsche Gelbwestenbewegung, ausgelöst zum Beispiel durch eine neue CO2-Steuer, wollen die Genossen unter allen Umständen verhindern. Der Koalitionsausschuss soll nun heute Abend im Kanzleramt nach Lösungen suchen.
Ich erwarte, dass heute Abend der gordische Knoten durchschlagen wird.
Und wir hoffentlich dann zu einer Vorlage kommen, mit der sich das Parlament dann beschäftigen kann.
Soweit zumindest sind sich die beiden Klimaexperten der Regierungsfraktionen, Christdemokratin Anja Weisgerber und Sozialdemokrat Matthias Miersch, einig. Aber
ich verwehre mich dagegen, dass einfach nur die Überschrift produziert wird, die Union ist gegen das Klimaschutzgesetz. Wir sind für ein Klimaschutzgesetz, aber für eines, das wirkt.
Und wenn wir dort nicht liefern, hat das absolute Auswirkungen auch auf die Beurteilung, ob diese große Koalition Zukunft gestalten kann oder nicht.
Der Zeitplan steckt jedoch voller Risiken. Denn bis zum Herbst wollen Union und SPD ihre Zusammenarbeit per Revisionsklausel überprüfen. Außerdem blicken beide Lager nervös auf die anstehenden Europa- und die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und dann ist da noch die Jugend, die am Freitag wieder für ihre Zukunft demonstrieren wird. Wenn die Politik nichts für den Klimaschutz tut, dann werden wir es selbst in die Hand nehmen, so ihr Ruf.
If they don't do anything, then we have to do something and we will.
Barbara Schmidt-Matern über das schlechte Klima in der Großen Koalition und das neue Klimaschutzgesetz, das weiter auf sich warten lässt. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Nach den Nachrichten dann Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Ein Thema dort, wie Roboteranzüge schwere Arbeiten erleichtern.